Nach dem Ende der letzten Eiszeit, etwa 12.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, begann die allmähliche Besiedlung des heutigen Norwegens durch nomadische Jäger- und Sammlergruppen. Als sich die Gletscher zurückzogen und das Klima milder wurde, öffneten sich neue, bewohnbare Gebiete in Skandinavien. Die ersten Menschen, die sich im Gebiet des heutigen Norwegen niederließen, kamen vermutlich aus südlicheren Regionen Europas, insbesondere über das heutige Dänemark oder entlang der westlichen Küstenlinie. Diese frühen Siedler folgten vermutlich den Herden von Rentieren und anderen Wildtieren, die sich in den fruchtbaren, eisfreien Zonen entlang der norwegischen Küste aufhielten. Die ältesten archäologischen Spuren menschlicher Präsenz in Norwegen stammen aus der Zeit um 10.000 vor Christus und wurden unter anderem bei der Fundstelle in Komsa in Nordnorwegen und Fosna in Mittelnorwegen entdeckt. Diese beiden Kulturen, die Fosna-Kultur und die Komsa-Kultur, repräsentieren unterschiedliche Siedlungs- und Lebensweisen der frühen Bewohner. Während die Komsa-Kultur eher im nördlichen Teil Norwegens angesiedelt war und stark auf Fischfang und Meeresressourcen angewiesen war, lebten die Angehörigen der Fosna-Kultur im südlicheren Küstenbereich und konzentrierten sich ebenfalls auf die Nutzung maritimer Ressourcen, darunter Robben, Fische und Muscheln. Die geografischen Gegebenheiten Norwegens, eine lange, zerklüftete Küste mit zahlreichen Fjorden, eine Vielzahl an Binnengewässern sowie ein von Gletschern geformtes Gelände, förderten die Entwicklung von spezialisierten Lebensformen. Die frühen Bewohner errichteten provisorische Siedlungen in Küstennähe und bewegten sich saisonal, um Jagd, Fischfang und Sammelwirtschaft in Einklang mit den natürlichen Zyklen zu betreiben. Werkzeuge aus Feuerstein, Knochen und Geweih sowie primitive Boote aus Holz oder Tierhäuten zeigen die Anpassungsfähigkeit dieser frühen Kulturen an eine oft raue und unwirtliche Umgebung. Im Laufe der Jahrtausende kam es durch klimatische Veränderungen, technologische Entwicklungen und Wanderungsbewegungen zu einer allmählichen Veränderung der Lebensweise. Um etwa 4000 vor Christus begann die Neolithische Revolution auch in Skandinavien Fuß zu fassen. Gruppen in Südskandinavien, darunter auch im südlichen Norwegen, begannen, sich in sesshafteren Gemeinschaften zu organisieren, Getreide anzubauen und Tiere zu domestizieren. Diese Veränderungen verbreiteten sich jedoch nur langsam, und große Teile Norwegens blieben weiterhin von Jägern und Sammlern bewohnt, vor allem in den gebirgigen und klimatisch herausfordernden Regionen. Trotz der relativen Abgeschiedenheit Norwegens im europäischen Kontext entwickelte sich über die Jahrtausende eine eigenständige Kultur mit engen Verbindungen zu anderen Regionen Skandinaviens und Nordeuropas. Handelskontakte, kulturelle Einflüsse und genetische Vermischung trugen dazu bei, dass die frühen norwegischen Kulturen allmählich komplexere gesellschaftliche Strukturen und neue Techniken übernahmen, die in der Bronze- und Eisenzeit weiter ausgebaut wurden. Bronze- und Eisenzeit. Zwischen 1800 vor Christus bis 800 nach Christus erlebte Norwegen eine bemerkenswerte kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung, die mit der Bronzezeit ihren Anfang nahm und sich bis in die Eisenzeit fortsetzte. Diese Periode war entscheidend für die Herausbildung von komplexeren Stammesgesellschaften und den Beginn von Handel, Ackerbau und Seefahrt, die später zu den Grundpfeilern der skandinavischen Zivilisation werden sollten. Die Bronzezeit, die in Norwegen etwa um 1800 vor Christus begann, markierte einen wichtigen Wendepunkt in der menschlichen Entwicklung. Die Menschen in Norwegen lernten Bronze zu verarbeiten, ein Material, das aus Kupfer und Zinn gewonnen wurde und eine Revolution in der Herstellung von Werkzeugen und Waffen mit sich brachte. Bronze war für die frühen Gesellschaften von unschätzbarem Wert, da es wesentlich haltbarer war als Stein und Eisen. Es ermöglichte die Herstellung von hochwertigen Waffen, Schmuckstücken und praktischen Alltagsgegenständen. Besonders auffällig sind die kunstvoll gefertigten Bronzebeile, Dolche und Schmuckstücke, die in vielen Gräbern und Siedlungsstätten gefunden wurden. Diese Artefakte deuten nicht nur auf handwerkliches Können hin, sondern auch auf den Status und die soziale Differenzierung innerhalb der Gemeinschaften. Mit dem Fortschritt in der Metallverarbeitung nahmen die sozialen Strukturen der frühen skandinavischen Gesellschaften eine differenziertere Form an. Eine zunehmende Hierarchisierung der Gesellschaft war zu beobachten, da sich ein klarer Unterschied zwischen denjenigen, die Zugang zu Bronze und den damit verbundenen Produktionsmitteln hatten, und denjenigen, die auf einfachere Ressourcen angewiesen waren, herausbildete. In dieser Zeit begannen sich auch die ersten ständigen Siedlungen zu etablieren, da die Menschen begannen, Landwirtschaft zu betreiben und sich sesshaft zu machen. Der Ackerbau spielte eine immer größere Rolle, insbesondere der Anbau von Getreide, das in den gemäßigten Regionen Skandinaviens gut gedeihen konnte. Während die Landwirtschaft in vielen Teilen Skandinaviens eine wichtige Lebensgrundlage darstellte, blieb der Fischfang in den Küstengebieten ebenfalls eine bedeutende Nahrungsquelle. Die Bronzezeit war jedoch nicht nur durch die Entstehung von Ackerbau und Metallverarbeitung geprägt, sondern auch durch die zunehmende Bedeutung von Handelsbeziehungen. Schon früh begannen die Norweger, mit benachbarten Kulturen in Kontakt zu treten und Handelsgüter wie Metallwaren, Getreide und Felle auszutauschen. Besonders bemerkenswert ist, dass Norwegen aufgrund seiner geografischen Lage als Handelsdrehscheibe zwischen den europäischen Kulturen eine zentrale Rolle spielte. Über die Küstenlinie und die Flüsse wurden Waren aus dem Süden, insbesondere aus den Gebieten der römischen Welt, nach Skandinavien gebracht. Auch die Wikinger, deren Vorfahren in dieser Zeit begannen, sich maritime Fähigkeiten anzueignen, nutzten diese Handelsrouten später ausgiebig. Mit dem Beginn der Eisenzeit, etwa 500 vor Christus, setzte sich die technologische Entwicklung fort. Eisen, das nach und nach die Bronze als dominierendes Material ablöste, ermöglichte die Herstellung von noch robusteren Werkzeugen und Waffen. Diese Fortschritte in der Metallverarbeitung führten zu einer weiteren Differenzierung der Gesellschaft, da sich der Besitz von Eisen und die Fähigkeit zur Herstellung von Eisenwaren zu einem wichtigen Zeichen von Macht und Einfluss entwickelten. Auch in der Landwirtschaft gab es Fortschritte. Der Anbau von Getreide, insbesondere von Gerste und Weizen, nahm zu, und die Menschen begannen, Haustiere wie Rinder, Schweine und Schafe zu halten. Während der Eisenzeit nahm die soziale Struktur der norwegischen Gesellschaft weiter Gestalt an. Die Stämme wurden zunehmend territorial organisiert und es entstanden die ersten größeren Siedlungen, die mit der Entwicklung von Handwerk, Handel und einer komplexeren Landwirtschaft einhergingen. Gleichzeitig begann sich auch eine stärker ausgeprägte religiöse und symbolische Kultur zu entwickeln. Zeugnisse dieser Kultur finden sich in den vielen Hügelgräbern, die in dieser Zeit errichtet wurden. In den Gräbern wurden nicht nur die Toten beigesetzt, sondern auch ihre Besitztümer, die ihre gesellschaftliche Stellung widerspiegelten. Die Beigabe von Waffen, Schmuck und Werkzeugen deutet auf ein starkes Bewusstsein für den Status und die Bedeutung des Einzelnen in der Gemeinschaft hin. Wikingerzeit. Die Wikingerzeit, die etwa um 800 begann, markiert eines der faszinierendsten und international bekanntesten Kapitel der norwegischen Geschichte. Diese Epoche, die bis ins späte 11. Jahrhundert andauerte, war geprägt von einer dynamischen Expansion norwegischer Seefahrer, Krieger, Händler und Siedler, die weite Teile Europas und darüber hinaus beeinflussten. Norwegische Wikinger spielten eine zentrale Rolle in dieser Bewegung, indem sie nicht nur Raubzüge durchführten, sondern auch ferne Länder entdeckten, Handelsbeziehungen aufbauten und neue Siedlungen gründeten, etwa auf den Färöerinseln, Island, Grönland und sogar in Nordamerika. Der Beginn der Wikingerzeit wird traditionell mit dem Überfall auf das Kloster Lindisfarne in Nordengland im Jahr 793 datiert. Dieser Angriff löste bei den christlichen Zeitgenossen großes Entsetzen aus und markierte den Beginn einer Periode regelmäßiger Überfälle auf Klöster, Handelszentren und Küstenorte. Norwegische Wikinger waren in dieser Hinsicht besonders aktiv entlang der Küsten Irlands, Schottlands und der britischen Inseln insgesamt. Dabei handelte es sich keineswegs nur um planlose Plünderungen. Oft standen strategische Interessen dahinter, wie die Kontrolle über Handelsrouten, Zugang zu Ressourcen oder das Erheben von Tributen. Die norwegischen Wikinger gründeten an mehreren Orten befestigte Stützpunkte, sogenannte Longforts, die nicht nur als militärische Lager dienten, sondern sich häufig zu dauerhaften Siedlungen entwickelten. Doch die Wikinger waren weit mehr als nur Krieger. Sie waren auch geschickte Seefahrer, die mit Hilfe ihrer hochentwickelten Langschiffe den Langskip, den Nordatlantik, überquerten. Eine außergewöhnliche Leistung für die damalige Zeit. Diese Schiffe, leicht und wendig gebaut, ermöglichten sowohl die Navigation auf offener See als auch das Befahren flacher Flussläufe im Binnenland. Mit dieser maritimen Überlegenheit erschlossen sich die norwegischen Wikinger ein riesiges Netzwerk an Handelsrouten, das von den Küsten Nordafrikas über das Byzantinische Reich bis hin zum Kaspischen Meer reichte. Norwegische Handelsleute exportierten Pelze, Walross-Elfenbein, Honig, Holz und Fischprodukte und importierten im Gegenzug Silber, Gewürze, Seide und andere Luxusgüter. Besonders bedeutsam war auch die Rolle der norwegischen Wikinger bei der Erschließung und Besiedlung neuer Territorien im Nordatlantik. Um etwa 860 erreichten sie die bis dahin unbewohnte Insel Island, die rasch kolonisiert wurde. Die Auswanderung dorthin war nicht nur ein Ergebnis von Überbevölkerung oder sozialem Druck, sondern auch von politischen Konflikten in der Heimat, etwa infolge der Machtkonzentration durch aufstrebende Könige wie Harald Schönhaar. Nur wenige Jahrzehnte später wagten norwegische Seefahrer unter der Führung von Erik dem Roten die noch gewagtere Reise nach Grönland, wo sie trotz harscher Bedingungen dauerhafte Siedlungen errichteten, die über mehrere Jahrhunderte Bestand hatten. Ein besonders bemerkenswerter Aspekt norwegischer Wikingergeschichte ist die Entdeckung Nordamerikas, etwa 500 Jahre vor Christoph Kolumbus. Um das Jahr 1000 erreichte Leif Erikson, der Sohn von Erik dem Roten, mit einer kleinen Flotte das heutige Neufundland in Kanada, das von den Wikingern Finnland genannt wurde. Zwar scheiterten die Versuche einer dauerhaften Kolonisierung, doch dieser Vorstoß zeugt vom außergewöhnlichen Entdeckergeist und den seefahrerischen Fähigkeiten der norwegischen Wikinger. Neben ihren militärischen und entdeckungstechnischen Leistungen trugen die Wikinger auch zur kulturellen Durchmischung und Vernetzung Europas bei. Sie brachten ihre nordische Sprache, Kunst, Religion und Rechtstraditionen in die eroberten Gebiete und nahmen gleichzeitig Einflüsse anderer Kulturen auf. So entstanden in verschiedenen Regionen Mischkulturen, in denen sich nordische und einheimische Elemente verbanden. Ein frühes Beispiel für kulturelle Globalisierung. Gleichzeitig erlebte die norwegische Gesellschaft im Inneren tiefgreifende Veränderungen. Die Rückkehr der Wikinger mit Reichtümern und neuen Ideen führte zu einem Wandel in den Machtstrukturen. Einzelne Stammesführer gewannen durch Beute und Handel an Einfluss und begannen, sich zu größeren Machtblöcken zusammenzuschließen. Dieser Prozess sollte schließlich in die Einigung Norwegens unter einem König münden, was im nächsten Abschnitt der Geschichte eine zentrale Rolle spielt. Harald Schönhaar. Die Gestalt. Harald Schönhaars nimmt in der norwegischen Geschichte eine nahezu mythische Stellung ein. Um das Jahr 872 soll er nach der entscheidenden Schlacht von Hafrsfjord das erste Mal weite Teile des heutigen Norwegens unter seiner Herrschaft vereint und damit den Grundstein für ein geeintes norwegisches Königreich gelegt haben. Diese historische Leistung markiert einen tiefgreifenden Wendepunkt, den Übergang von einer Vielzahl lokal dominierter Stammesgesellschaften hin zu einer zentralisierten Monarchie mit einer klaren Führungsfigur an der Spitze. Die Zeit vor Harald war geprägt von regionalen Machtzentren, zahlreiche Kleinkönige und Jarle, regionale Fürsten, herrschten über begrenzte Gebiete entlang der zerklüfteten norwegischen Küsten und Fjorde. Diese Herrscher standen in ständiger Konkurrenz zueinander und führten regelmäßig Konflikte um Land, Ressourcen und Einfluss. In diesem zersplitterten politischen Gefüge wuchs Harald als Sohn des Königs von Vestfold, Halfdan dem Schwarzen, auf. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Harald als junger Mann dessen Gebiete und begann einen ehrgeizigen Feldzug mit dem Ziel, ganz Norwegen unter seine Kontrolle zu bringen. Der Überlieferung nach, insbesondere in den späteren Berichten der isländischen Saga-Literatur, etwa in der Heimskringla von Snorri Sturluson, wird Haralds Streben nach Einigung Norwegens auch mit einem persönlichen Schwur in Verbindung gebracht. Er habe gelobt, sich erst wieder das Haar zu schneiden oder zu kämmen, wenn er das ganze Land unter seiner Herrschaft vereint habe. Daher stammt sein Beiname Schönhaar, den er der Sage nach erst nach dem Sieg bei Hafrsfjord trug. Die Schlacht von Hafrsfjord, vermutlich um das Jahr 872 bei Stavanger gelegen, gilt als der militärische Höhepunkt von Haralds Einigungskampagne. In dieser entscheidenden Seeschlacht besiegte er eine Koalition mehrerer rivalisierender Kleinkönige, die sich seinem wachsenden Einfluss entgegenstellten. Der Sieg verschaffte ihm die Vorherrschaft über den südwestlichen Teil Norwegens, das politisch und wirtschaftlich bedeutsamste Gebiet der damaligen Zeit. Auch wenn seine Kontrolle nicht das gesamte heutige Norwegen umfasste, markierte dieser Erfolg den Beginn einer überregional anerkannten Königsherrschaft. Ein Novum in der bisherigen Geschichte des Landes. Nach dem Sieg setzte Harald auf Konsolidierung. Er organisierte die neu gewonnenen Gebiete, setzte lokale Statthalter ein und forderte Tributzahlungen ein. Gleichzeitig stieß seine Zentralisierungspolitik auf Widerstand. Viele lokale Machthaber verloren durch die neue Ordnung ihre angestammten Privilegien und wanderten aus. Ein Prozess, der als einer der Faktoren für die verstärkte Auswanderung nach Island im späten 9. Jahrhundert gilt. Damit führte Haralds Reichsbildung indirekt auch zur Expansion norwegischer Kultur in den Nordatlantik. Ein weiterer bedeutsamer Aspekt von Haralds Herrschaft war die Festigung einer Königsideologie, die über das bloße Militärische hinausging. Er präsentierte sich als göttlich legitimierter Herrscher, als König über ganz Norwegen, was in der damaligen Gesellschaft eine neue Form politischer Legitimität bedeutete. Die Idee eines zentralen Königtums, das auf erblicher Macht und göttlichem Anspruch basierte, fand allmählich Akzeptanz. Ein entscheidender Schritt hin zur mittelalterlichen Staatsbildung. Auch wenn sich die konkrete historische Realität Haralds nicht vollständig von der Legende trennen lässt, ist sein Einfluss unbestritten. Archäologische Funde wie reich ausgestattete Gräber aus seiner Zeit belegen die Existenz einer mächtigen Elite mit weitreichenden Handels- und Machtverbindungen. Zudem sprechen sprachliche und kulturelle Entwicklungen, darunter die zunehmende Verbreitung einheitlicher Rechtsbräuche, für eine zunehmende Integration des Landes unter einer zentralen Führung. Harald Schönhaar regierte vermutlich mehrere Jahrzehnte, bis er die Macht an seinen Sohn Eirik Blutaxt weitergab. Seine Nachkommen, die sogenannten Haraldssöhne, prägten die norwegische Geschichte noch über Generationen hinweg und führten seine dynastische Linie fort. Die Erinnerung an Harald lebt bis heute fort. Nicht nur als historische Figur, sondern auch als Symbolgestalt für nationale Einheit und staatliche Ordnung in Norwegen. Seine Rolle in der frühen Staatsbildung macht ihn zu einer der zentralen Persönlichkeiten der norwegischen Geschichte. Christianisierung. Die Christianisierung Norwegens im 10. und 11. Jahrhundert war ein komplexer und langwieriger Prozess, der sowohl durch religiöse Überzeugung als auch durch politische Strategie vorangetrieben wurde. Zentrale Figuren dieser Umbruchzeit waren die beiden Könige Olav Tryggvason und Olav II. Haraldsson, letzterer später bekannt als der heilige Olav, Olav den Hellige. Sie trieben nicht nur die Einführung des Christentums mit großem persönlichen Eifer voran, sondern nutzten die neue Religion auch als Mittel zur Stärkung der königlichen Zentralmacht und zur Einbindung Norwegens in das christliche Europa. Vor der Christianisierung war Norwegen, wie der größte Teil Skandinaviens, von einer vielgestaltigen heidnischen Religion geprägt. Diese beruhte auf der Verehrung von Göttern wie Odin, Thor, Freya und anderen Wesen der nordischen Mythologie. Tempel und Opferplätze, sogenannte Hof, waren über das ganze Land verteilt. Die Religion war eng mit lokalen Herrschaftsstrukturen, Traditionen und Festzyklen verbunden und spielte eine zentrale Rolle im sozialen und politischen Leben der norwegischen Stämme. Die ersten Versuche, das Christentum in Norwegen zu etablieren, fanden bereits im 9. Jahrhundert statt, meist durch missionarische Aktivitäten aus dem angelsächsischen und fränkischen Raum. Doch diese frühen Bemühungen blieben lokal begrenzt und stießen oft auf Ablehnung oder offene Gewalt. Erst mit der Rückkehr norwegischer Wikinger aus christlich geprägten Gebieten, etwa England, Irland oder das Frankenreich, begannen sich neue religiöse Vorstellungen langsam durchzusetzen. Ein bedeutender Katalysator war Olav Tryggvason, der um das Jahr 995 den norwegischen Thron bestieg. Als Enkel von Harald Schönhaar stammte er aus der königlichen Linie und hatte einen großen Teil seines Lebens im Ausland verbracht, unter anderem im angelsächsischen Raum, wo er zum Christentum übertrat. Nach seiner Rückkehr nach Norwegen verfolgte er mit großer Entschlossenheit das Ziel, das Land zu christianisieren. Er ließ sich taufen, errichtete Kirchen, berief Missionare und zwang zahlreiche lokale Herrscher, ebenfalls den neuen Glauben anzunehmen, teils durch Überzeugung, teils durch Gewalt. Seine Herrschaft war kurz, aber prägend. Olav Tryggvason starb vermutlich im Jahr 1000 in der Seeschlacht von Svolda. Doch seine Mission hatte den christlichen Wandel unwiderruflich in Gang gesetzt. Noch nachhaltiger wirkte jedoch sein Nachfolger Olav II. Haraldsson, der ab 1015 König von Norwegen war. Olav war selbst ein überzeugter Christ und setzte das Werk seines Vorgängers mit großer Konsequenz fort. Er erließ kirchliche Gesetze, förderte den Bau von Kirchen und machte die christliche Lehre zur Grundlage seiner Rechtsprechung. Dabei ging es ihm nicht nur um religiöse Erneuerung, sondern auch um die Stärkung seiner königlichen Autorität. Das Christentum bot ein ideologisches Gerüst, das die Zentralmacht legitimierte und die traditionellen Bindungen an lokale Stammesführer untergrub. Der neue Glaube war somit eng mit dem Aufbau eines einheitlichen Reiches verknüpft. Olavs kompromissloses Vorgehen brachte ihm jedoch auch viele Feinde ein, sowohl unter den alten heidnischen Eliten als auch unter jenen, die seine politische Machtfülle fürchteten. Im Jahr 1030 wurde Olav in der Schlacht von Stiklestad getötet, als er versuchte, nach einem Exil in Russland seine Herrschaft zurückzugewinnen. Sein Tod machte ihn zum Märtyrer. Schon kurz nach der Schlacht wurde er als Heiliger verehrt. Seine Grabstätte in Nidaros, dem heutigen Trondheim, wurde zum Zentrum eines wachsenden Pilgerkults und Olav wurde zum Nationalheiligen Norwegens erhoben. Die offizielle Etablierung des Christentums verlief damit nicht durch einen abrupten Bruch, sondern durch einen allmählichen Transformationsprozess, der sich über viele Jahrzehnte erstreckte. Heidnische Bräuche verschwanden nicht sofort, sondern wurden häufig mit christlichen Traditionen überlagert oder integriert. Die Kirche begann, Strukturen wie Bistümer, Klöster und einheimische Priestertum aufzubauen, oft mit Unterstützung der Krone. Durch die Christianisierung wurde Norwegen fest in den kulturellen und politischen Rahmen Europas eingebunden. Es entstanden Verbindungen zu Rom, zur Hanse, zum Papsttum und anderen Königreichen, die Norwegen aus seiner bisherigen Randlage herausführten. Der Wandel hatte langfristige Auswirkungen auf Kunst, Architektur, Schriftkultur und das Rechtswesen. Mit der neuen Religion begann auch eine neue Phase norwegischer Geschichte. Eine Phase, in der geistliche und weltliche Macht zunehmend miteinander verflochten waren. Unabhängiges Königreich. Im Hochmittelalter, etwa zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert, entwickelte sich Norwegen zu einem eigenständigen, christlichen Königreich mit zunehmender wirtschaftlicher und politischer Bedeutung im europäischen Norden. Diese Epoche war geprägt von der Konsolidierung königlicher Macht, dem Aufbau kirchlicher Strukturen, wachsendem Handel, insbesondere über die Küstenstädte, und einer allmählichen Stabilisierung des Reiches nach Jahrhunderten der internen Machtkämpfe. Nach der Christianisierung und der Heiligsprechung von Olaf Haraldsson im Jahr 1031 gewann das norwegische Königtum zunehmend an religiöser Legitimität. Der Kult um den heiligen Olaf entwickelte sich rasch zum Zentrum der norwegischen Königsideologie, und seine Grabstätte in Nidaros, heute Trondheim, wurde zur wichtigsten Pilgerstätte Skandinaviens. Mit ihm begann die Tradition einer monarchischen Herrschaft, die sich nicht mehr nur auf militärische Stärke, sondern auch auf göttliche Berufung und christliche Gesetzgebung stützte. Im Verlauf des 12. Jahrhunderts stabilisierte sich das politische System Norwegens weiter. Mehrere Könige, wie Sigurd Jorsalfa, der Jerusalemfahrer, und später Hakon Hakonsson, setzten auf Institutionalisierung und Verwaltungsausbau. Besonders Hakon Hakonsson, der von gilt als einer der erfolgreichsten Herrscher dieser Zeit. Er führte Reformen durch, stärkte die Königsmacht gegenüber den regionalen Adelsgeschlechtern und baute eine zentralisierte Verwaltung mit königlichen Beamten auf. Auch die Gesetzgebung wurde vereinheitlicht, etwa mit dem Landslov, dem ersten norwegischen Reichsgesetzbuch, das unter seinem Enkel Magnus Lagabøte im späten 13. Jahrhundert erlassen wurde. Die norwegische Kirche spielte dabei eine zentrale Rolle. Im engen Zusammenspiel mit dem Königtum etablierte sie ein Netz von Bistümern, Klöstern und Pfarrgemeinden, das sowohl die religiöse als auch die gesellschaftliche Ordnung mitprägte. Der Klerus wurde zum Träger von Bildung, Schriftkultur und Verwaltung, wodurch Norwegen stärker an die geistige Welt Europas angebunden wurde. Gleichzeitig kam es auch zu Spannungen, etwa über das Investiturrecht oder die Unabhängigkeit der Kirche gegenüber der weltlichen Macht, doch im Allgemeinen arbeiteten Krone und Kirche in Norwegen enger zusammen als in vielen anderen Ländern Europas. Handel und Seefahrt nahmen in dieser Zeit erheblich zu. Norwegens lange Küstenlinie, die Nähe zur Nordsee und die Tradition der Seefahrt seit der Wikingerzeit boten ideale Voraussetzungen für eine maritime Handelsgesellschaft. Norwegische Städte wie Bergen, Nidaros und Oslo wuchsen zu bedeutenden Umschlagplätzen heran. Besonders der Export von Fisch, vor allem Stockfisch, getrockneter Kabeljau, sowie Holz, Pelzen und Eisenerz wurden zum Rückgrat der Wirtschaft. Im Gegenzug importierte man Getreide, Wein, Stoffe, Metalle und Luxusgüter. Der Fernhandel führte zu intensiven Kontakten mit England, den norddeutschen Hansestädten, Flandern und dem übrigen Skandinavien. Diese wirtschaftliche Entwicklung förderte auch die Entstehung einer städtischen Bürgerschicht. Kaufleute und Handwerker organisierten sich in Gilden und die Städte begannen, eigene Rechte und Privilegien zu entwickeln, eine wichtige Voraussetzung für die gesellschaftliche Differenzierung innerhalb des Reiches. Im Laufe des Hochmittelalters begann sich Norwegen zudem als eigenständige Macht in der nordatlantischen Region zu etablieren. Die Kontrolle über Inselgebiete wie die Orkneys, die Shetlands, die Färöer, Island und Grönland wurde formalisiert und ausgebaut. Diese peripheren Gebiete wurden in das norwegische Herrschaftssystem eingebunden und zahlten oft Tribute. Diese Phase der Nordatlantik-Expansion verlieh Norwegen nicht nur territoriale Größe, sondern auch symbolisches Gewicht als maritimes Königreich mit weitreichendem Einfluss. Insgesamt war das Hochmittelalter für Norwegen eine Zeit der politischen Reifung, der kulturellen Entwicklung und der ökonomischen Öffnung. Das Reich entwickelte sich von einem losen Gefüge regionaler Machtzentren hin zu einem zentral organisierten Königreich mit festeren Strukturen, das sich in das christliche Europa integrierte und gleichzeitig eine eigenständige nordische Identität bewahrte. Die kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Grundlagen, die in dieser Epoche gelegt wurden, sollten das norwegische Selbstverständnis für Jahrhunderte prägen. Personalunion mit Dänemark. Im Jahr 1380 trat Norwegen in eine Personalunion mit Dänemark ein, die nahezu 400 Jahre lang Bestand hatte und die politische Landschaft Skandinaviens entscheidend prägte. Diese Union entstand durch die Erbfolge und war von zentraler Bedeutung für die weitere Geschichte Norwegens, da sie sowohl die Eigenständigkeit des Königreichs als auch seine Rolle in Europa maßgeblich beeinflusste. Die Grundlage für diese Personalunion war die Eheschließung zwischen Margarete I. von Dänemark und König Hakon VI. Von Norwegen. Als Hakon VI. Im Jahr 1377 starb, erbte Margarete das norwegische Reich für ihren gemeinsamen Sohn Olaf II. Doch er starb bereits im jungen Alter von 17 Jahren, wodurch Margarete die Regentschaft sowohl in Dänemark als auch in Norwegen übernahm. 1388 trat sie selbst als Königin von Norwegen an die Spitze des norwegischen Staates, wodurch die Union offiziell wurde. Margarete selbst wurde später zu einer der mächtigsten und einflussreichsten Herrscherinnen des Mittelalters. Diese Personalunion führte zu einer Vereinigung der beiden Königreiche, wobei Norwegen weiterhin als eigenes Reich mit einer eigenen Verwaltung und Gesetzgebung existierte, aber in vielerlei Hinsicht von der dänischen Krone beherrscht wurde. Die dynastische Union sollte das politische Gleichgewicht in Skandinavien sichern und sowohl Norwegen als auch Dänemark gegen äußere Bedrohungen stärken, insbesondere gegenüber dem wachsenden Einfluss Schwedens im Ostseeraum. Die tatsächliche Macht jedoch lag immer mehr bei Dänemark. Besonders unter Margarete I., die sowohl über Dänemark als auch über Norwegen regierte, fand eine zunehmend zentralisierte Verwaltung statt und Kopenhagen wurde zur politischen Hauptstadt des skandinavischen Raums. Trotz der formalen Union behielt Norwegen zwar sein eigenes Rechtssystem und kulturelle Identität, doch die dänische Krone dominierte die politische und wirtschaftliche Szene. Norwegen wurde zunehmend als eine Art Nebenland innerhalb der Union wahrgenommen. Besonders der dänische Adel und die dänischen Beamten übten großen Einfluss auf die norwegische Verwaltung aus, was in Norwegen häufig zu Unmut und Widerstand führte. Die wirtschaftliche Situation Norwegens in dieser Zeit war ebenfalls geprägt von der Union. Norwegen, das eine lange Küstenlinie und bedeutende Fischgründe besaß, wurde zunehmend von den wirtschaftlichen Interessen Dänemarks abhängig. Im Vergleich zu Dänemark und Schweden blieb Norwegen wirtschaftlich schwächer und weniger entwickelt. Diese Ungleichgewichte in der Ressourcenverteilung, gepaart mit der dominierenden Rolle Kopenhagens, führten zu einer wachsenden Frustration in Norwegen, das sich immer mehr als politisch und wirtschaftlich benachteiligt fühlte. Die Personalunion mit Dänemark dauerte bis 814 und erlebte sowohl Zeiten der Stabilität als auch der Konflikte. Während des 16. Jahrhunderts wurden die Unterschiede zwischen den beiden Königreichen zunehmend deutlicher, und Norwegen blieb von politischen und militärischen Entscheidungen aus Kopenhagen weitgehend abhängig. Die langfristige Schwächung der norwegischen Position in der Union führte zu einer Reihe von politischen Spannungen, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kulminierten. Die Personalunion mit Dänemark endete schließlich nach den Napoleonischen Kriegen. Im Zuge des Wiener Kongresses 814 wurde Norwegen von Dänemark an Schweden abgetreten. Trotz der Übergabe behielt Norwegen zunächst eine eigene Verfassung und blieb in vielerlei Hinsicht unabhängig. Doch die Union mit Schweden begann eine neue Phase der skandinavischen Geschichte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die fast 400 Jahre währende Personalunion mit Dänemark eine prägende Ära in der Geschichte Norwegens darstellt. Sie führte zu einer erheblichen Schwächung der norwegischen Selbstständigkeit und prägte die politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Auch wenn Norwegen formal als eigenes Königreich weiter bestand, war es im Wesentlichen ein Teil des Dänischen Reiches, was sowohl für die norwegische Identität als auch für das politische Selbstverständnis des Landes erhebliche Folgen hatte. Kalmarer Union. Die Kalmarer Union, die von 1397 bis 1523 existierte, war ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte Norwegens und Skandinaviens. Sie vereinte die Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden unter einer einzigen Monarchie, wobei Dänemark in dieser Union die dominante Rolle spielte. Der Vertrag wurde 1397 mit der Krönung von Margarete Erzt als Königin von Dänemark, Norwegen und Schweden in Kalmar, Schweden, formalisiert. Diese Union sollte ursprünglich dazu dienen, die skandinavischen Länder gegen äußere Bedrohungen, vor allem aus dem Deutschen Orden und dem Hansebund, zu vereinen und einen stabilen gemeinsamen Staat zu bilden. Die Kalmarer Union war das Ergebnis der Heirat von Margarete I. mit Hakon VI. Von Norwegen und der anschließenden Erbfolge ihres gemeinsamen Sohnes Olaf II., der 1387 starb. Da Olaf jung verstarb, nahm Margarete die Herrschaft über Dänemark und Norwegen an sich und strebte eine Vereinigung der drei Königreiche an, um sie gegen die zunehmenden Machtbestrebungen des Deutschen Ordens und die politische Fragmentierung im Ostseeraum zu stärken. Der Vertrag von Kalmar legte fest, dass die drei Königreiche unter einer einzigen Krone regiert werden würden, aber jedes Land behielt seine eigenen Gesetze und Institutionen. Für Norwegen, das bereits seit 1380 in Personalunion mit Dänemark stand, bedeutete die Kalmarer Union eine weitergehende politische Abhängigkeit von Dänemark. Während Norwegen nominal ein eigenes Königreich blieb, war es unter dänischer Vorherrschaft nun auch als Teil der Union stärker in die politische und wirtschaftliche Struktur Dänemarks eingebunden. Dänemark besaß die militärische und wirtschaftliche Stärke, die nötig war, um die Union zu stabilisieren, und die Krone von Dänemark stellte den Monarchen, der die drei Länder regierte. Für Schweden jedoch war die Kalmarer Union weniger vorteilhaft. Schweden war das größte und wirtschaftlich stärkste der drei Länder, und viele Schweden fühlten sich durch die dänische Vorherrschaft benachteiligt. Besonders unter den regierenden dänischen Königen, wie Erik von Pommern, verschärfte sich der Unmut in Schweden über die politische und wirtschaftliche Dominanz Dänemarks. Mehrere schwedische Adlige und politische Führer sahen die Union als eine Art Verluste für ihre Unabhängigkeit und versuchten immer wieder, sich von der dänischen Vorherrschaft zu befreien. Der Konflikt zwischen Schweden und Dänemark spitzte sich im frühen 16. Jahrhundert zu, als Gustav Vasa in Schweden die Rebellion gegen die dänische Herrschaft anführte. Der schwedische Widerstand gegen die Union nahm zu, und 1523 kam es zum entscheidenden Bruch. Gustav Vasa wurde in Schweden zum König gekrönt und erklärte das Ende der Kalmarer Union. Schweden trat aus der Union aus und wurde ein unabhängiges Königreich. Dies führte zur endgültigen Auflösung der Kalmarer Union. Dänische Dominanz. Nach dem Ende der Kalmarer Union, als Schweden sich von Dänemark löste, begann Norwegen eine Phase der zunehmenden politischen und wirtschaftlichen Unterordnung unter die dänische Krone. Obwohl Norwegen formal weiterhin als eigenständiges Königreich existierte, wurde es zunehmend zum Nebenland Dänemarks. Diese Entwicklung führte dazu, dass Norwegen in den folgenden Jahrhunderten politisch, kulturell und wirtschaftlich von Dänemark dominiert wurde. Die Regierung befand sich in Kopenhagen und Norwegen spielte im politischen System der Union nur noch eine untergeordnete Rolle. Der Prozess der dänischen Dominanz begann bereits im 16. Jahrhundert, als Dänemark-Norwegen unter einer gemeinsamen Krone regiert wurde. Doch die Verlagerung der politischen Macht nach Dänemark wurde besonders im 17. und 18. Jahrhundert deutlich. Zwar war Norwegen immer noch ein formelles Königreich mit eigenen Institutionen, wie etwa einem eigenen Parlament, dem Storting, doch die tatsächliche politische Macht lag zunehmend in Kopenhagen. Die norwegische Regierung hatte in dieser Zeit kaum Einfluss auf wichtige Entscheidungen, die das Land betrafen. Die zentrale Verwaltung und die meisten militärischen Entscheidungen wurden in Dänemark getroffen und auch der dänische Adel spielte eine dominierende Rolle in der Verwaltung Norwegens. Im 17. Jahrhundert, während des Dreißigjährigen Krieges, war Norwegen weitgehend von Dänemark abhängig. Das Land litt unter den Folgen des Krieges und der militärischen Konflikte, die Norwegen in einen ungleich starken Gegensatz zu seinen Nachbarn setzten. Die norwegische Wirtschaft war in dieser Zeit weitgehend von Dänemark abhängig und viele der natürlichen Ressourcen, insbesondere Holz und Fisch, wurden für die dänische Wirtschaft genutzt. Dänemark profitierte enorm von der Kontrolle über die norwegischen Gebirgshölzer und die reichen Fischgründe der Küste, während Norwegen selbst weitgehend von den Vorteilen dieses Handels ausgeschlossen blieb. Das 18. Jahrhundert brachte eine weitere Verstärkung der dänischen Dominanz. Norwegen war wirtschaftlich stark von der Landwirtschaft abhängig, wobei die dänische Krone eine entscheidende Rolle in der Verwaltung der landwirtschaftlichen Produktion spielte. Norwegens Industrie war unterentwickelt, und das Land blieb ein armer und peripherer Teil des dänischen Reiches. Im Gegensatz dazu war Dänemark das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des gemeinsamen Königreichs. Es war auch das Zentrum der dänischen Reformen, die im 18. Jahrhundert umgesetzt wurden, und Norwegen war von diesen Entwicklungen oft nur am Rande betroffen. Der Mangel an direkter politischer Einflussnahme in Kopenhagen führte dazu, dass viele Norweger sich benachteiligt fühlten. Ein zunehmendes Nationalbewusstsein und die Suche nach größerer Unabhängigkeit nahmen insbesondere im 19. Jahrhundert Formen an. Der schwedische Einfluss auf Norwegen und die Wahrnehmung, von der dänischen Krone benachteiligt zu werden, verstärkten diese Bestrebungen. Doch die Ereignisse des frühen 19. Jahrhunderts, insbesondere die Napoleonischen Kriege, führten zu einem dramatischen Umbruch. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Norwegen während der dänischen Dominanz von der politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung des benachbarten Dänemarks weitgehend ausgeschlossen war. Obwohl es als eigenständiges Königreich blieb, wurde Norwegen zunehmend zum Nebenland. dessen politische und wirtschaftliche Struktur stark von Kopenhagen aus gesteuert wurde. Diese Periode prägte das Land bis in die moderne Zeit und legte den Grundstein für den Unabhängigkeitsgedanken, der Norwegen im 19. Jahrhundert zu einer eigenständigen Nation führte. Reformation. Die Reformation markierte einen tiefgreifenden religiösen, politischen und kulturellen Umbruch in Norwegen. Allerdings war sie kein eigenständig norwegischer Prozess, sondern wurde maßgeblich von Dänemark aufgezwungen. Im Jahr 1537 setzte der dänische König Christian III die lutherische Reformation in Norwegen durch. Dies geschah nicht im Rahmen einer breiten gesellschaftlichen Bewegung, wie in Teilen Deutschlands oder der Schweiz, sondern als ein autoritärer Eingriff von außen. Mit der Einführung der lutherischen Lehre wurde das katholische Christentum, das Norwegen seit dem Mittelalter geprägt hatte, verboten. Die norwegische Kirche wurde vollständig umstrukturiert und der dänischen Staatskirche untergeordnet. Die politischen Hintergründe dieser Entwicklung waren eng mit der dänisch-norwegischen Personalunion und den Machtkämpfen der Reformationszeit in Europa verbunden. König Christian, ein überzeugter Anhänger Martin Luthers, sah in der Reformation nicht nur eine Möglichkeit zur religiösen Erneuerung, sondern auch ein Mittel zur Stärkung seiner eigenen königlichen Macht. Die katholische Kirche war bis dahin nicht nur eine religiöse Instanz, sondern auch eine politische und wirtschaftliche Kraft mit großen Landbesitzen und Einfluss. Durch die Reformation konnte der König diese Macht brechen, kirchliche Güter beschlagnahmen und die Bischöfe entmachten. In Norwegen stieß dieser radikale Wandel zunächst auf erheblichen Widerstand, sowohl in der Bevölkerung als auch unter Teilen des Klerus. Der letzte katholische Erzbischof von Nidaros, dem heutigen Trondheim, Olaf Engelbrektsson, versuchte noch, die Reformation zu verhindern und sich gegen die dänische Einflussnahme zu wehren. Er unterstützte Gegenkönige und organisierte sogar kleinere Aufstände. Doch sein Widerstand blieb erfolglos. Nachdem Christian III militärisch eingegriffen hatte, floh Olaf 1537 ins Exil und der katholische Episkopat wurde vollständig abgeschafft. Die Einführung des Luthertums wurde somit zur Staatsreform. Norwegen verlor seine kirchliche Eigenständigkeit und wurde Teil der dänischen Reichskirche. Die Folgen dieser erzwungenen Reformation waren tiefgreifend. Sämtliche katholischen Institutionen, Klöster, Stifte, Bruderschaften wurden aufgelöst. Ihre Besitztümer gingen in die Hände der Krone über, was dem dänischen König enorme wirtschaftliche Vorteile verschaffte. Die Mönche und Nonnen wurden vertrieben, Kirchen wurden umgewidmet, Heiligenkulte verboten und die lateinische Liturgie durch Gottesdienste in der Volkssprache ersetzt. Die Bibelübersetzungen ins Dänische wurden auch in Norwegen verwendet, da Norwegisch als eigenständige Schriftsprache zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existierte. Auch das ein Zeichen der zunehmenden kulturellen Dominanz Dänemarks. Für die Bevölkerung war die Reformation nicht nur eine theologische, sondern auch eine kulturelle Zäsur. Viele traditionelle religiöse Bräuche, Pilgerfahrten und kirchliche Feste verschwanden oder wurden durch neue protestantische Praktiken ersetzt. Gleichzeitig ermöglichte die lutherische Kirche eine stärkere Betonung der Bibel und des persönlichen Glaubens, was langfristig die Alphabetisierung förderte, da Lesen als Mittel zur religiösen Selbstvergewisserung wichtig wurde. In den folgenden Jahrhunderten war die lutherische Kirche tief in den Staat eingebunden. Der König war gleichzeitig das Oberhaupt der Kirche und die Pfarrer wurden zu wichtigen Vertretern königlicher Autorität in den ländlichen Gemeinden Norwegens. Die Trennung zwischen geistlicher und weltlicher Macht, wie sie im Katholizismus existierte, wurde vollständig aufgehoben. Rückblickend war die Reformation in Norwegen ein einschneidender Moment, in dem sich die religiöse Identität des Landes grundlegend veränderte, allerdings nicht als Ergebnis eines inneren gesellschaftlichen Prozesses, sondern als Teil der dänischen Machtausweitung. Der Verlust der katholischen Traditionen, der kirchlichen Selbstbestimmung und der sprachlichen Eigenständigkeit verstärkte die Rolle Norwegens als untergeordneter Teil des dänischen Gesamtstaates. Eine Entwicklung, die das Land noch über Jahrhunderte prägen sollte. Napoleonische Kriege. Die Napoleonischen Kriege, die Europa von 1803 bis 1815 erschütterten, hinterließen auch in Norwegen tiefe Spuren, obwohl das Land selbst kaum zum Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen wurde. Norwegen war zu dieser Zeit Teil des dänisch-norwegischen Gesamtstaats, einer Union unter der dänischen Krone, die bereits seit dem späten 14. Jahrhundert bestand. Als Dänemark-Norwegen sich 1807 auf die Seite Napoleons schlug, stellte dies eine weitreichende Weichenstellung mit dramatischen Konsequenzen für Norwegen dar. Auslöser war die britische Bombardierung Kopenhagens im Jahr 1807. Großbritannien, das verhindern wollte, dass Napoleons Truppen Zugriff auf die dänische Flotte erhielten, griff präventiv an und zwang Dänemark, sich im Gegenzug offen mit Frankreich zu verbünden. Damit wurde Dänemark-Norwegen Kriegspartei gegen Großbritannien und seine Verbündeten, und Norwegen, obwohl politisch schwächer und wirtschaftlich abhängiger, wurde in diesen Konflikt hineingezogen. Die Folge war ein langjähriger britischer Handelsboykott gegen Norwegen. Die britische Seeblockade schnitt das Land faktisch vom internationalen Handel ab, was besonders schwer wog, da Norwegen in hohem Maße auf den Import von Getreide angewiesen war, vor allem aus Dänemark und Mitteleuropa. Mit der Blockade verschwanden über Nacht lebenswichtige Versorgungslinien. Es kam zu einer schweren Hungersnot, besonders in den Jahren 1808 und 1809, die große Teile der Bevölkerung in Not brachte. Gleichzeitig brach auch der Export wichtiger norwegischer Rohstoffe wie Holz und Fisch zusammen, was die wirtschaftliche Krise zusätzlich verschärfte. Militärisch war Norwegen ebenfalls betroffen. Es kam zu vereinzelten Grenzkonflikten mit Schweden, das zu den Gegnern Napoleons zählte. Zwar konnten norwegische Truppen einige kleinere Angriffe zurückschlagen, doch das Land war insgesamt schlecht vorbereitet auf einen größeren Krieg und zunehmend erschöpft durch die wirtschaftliche Isolation. Als Napoleon 1813 in der Völkerschlacht bei Leipzig besiegt wurde und sein Reich zu zerfallen begann, änderten sich die Machtverhältnisse in Europa fundamental. Dänemark, nun auf der Verliererseite, wurde im Kieler Frieden von 1814 gezwungen, Norwegen an Schweden abzutreten, als eine Art Kompensation dafür, dass Schweden Finnland an Russland verloren hatte. Die Entscheidung wurde über die Köpfe der Norweger hinweg gefällt, obwohl sie im gesamten Krieg nicht selbst aktiv auf dem Schlachtfeld gestanden hatten. Die Napoleonischen Kriege trafen Norwegen als Teil des dänischen Gesamtstaats in mehrfacher Hinsicht hart, durch Blockade, Hunger, wirtschaftlichen Niedergang und politische Fremdbestimmung. Doch gerade aus dieser Krise heraus entstand ein neuer norwegischer Nationalgedanke, der das Land bald auf einen Weg zur Unabhängigkeit führen sollte. Die Abtretung an Schweden war nicht das Ende, sondern der Anfang einer neuen Etappe in der Geschichte Norwegens. Union mit Schweden. Nach den Wirren der Napoleonischen Kriege und dem Ende des Kieler Friedens 1814 erlebte Norwegen eine bedeutende, aber auch turbulente politische Veränderung. Im Zuge des Friedensvertrages, der das Ende des Krieges markierte, wurde Norwegen von Dänemark an Schweden abgetreten. Dieses Ereignis, das von den europäischen Großmächten als eine Art Kompensation für den Verlust Finnlands durch Schweden an Russland angesehen wurde, traf die norwegische Bevölkerung unerwartet und hinterließ viele offene Fragen. Obwohl Norwegen fortan Teil des Schwedischen Reiches wurde, sollte es nicht sofort in den schwedischen Staatsapparat integriert werden. Es wurde eine Union zwischen den beiden Ländern gebildet, jedoch mit einer speziellen Regelung. Norwegen sollte formal Schweden unterstellt sein, behielt aber eine eigene Verfassung und damit auch eine gewisse politische Autonomie. Diese Verfassung, die in Eidsvoll im Jahr 1814 ausgearbeitet worden war, war ein bedeutender Schritt in der norwegischen Geschichte und drückte den Wunsch nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung aus. Die Verfassung stellte sicher, dass Norwegen eine eigene Regierung und ein eigenes Parlament, das Storting, behielt, was zu dieser Zeit eine Ausnahme in Europa darstellte, wo viele Nationen unter der direkten Kontrolle größerer Reiche standen. Die Verfassung war weitgehend von den Idealen der Französischen Revolution und der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung inspiriert und legte die Grundlage für das moderne Norwegen. Sie garantierte grundlegende Freiheitsrechte und die Trennung von Kirche und Staat. Zudem wurde eine konstitutionelle Monarchie etabliert, wobei der König von Schweden auch als König von Norwegen fungierte. Allerdings war die Stellung des norwegischen Königs rein symbolisch und die tatsächliche Macht lag in den Händen der schwedischen Krone und der Regierung in Stockholm. Die Union mit Schweden war jedoch von Beginn an von Spannungen geprägt. Viele Norweger fühlten sich benachteiligt und empfanden die Union als ungerecht, da sie ohne direkte Mitbestimmung zustande gekommen war und Schweden in vielen Bereichen dominierte. Zwar behielt Norwegen eine eigenständige Verfassung und das Storting, aber wichtige Entscheidungen, insbesondere in der Außenpolitik, wurden in Stockholm getroffen. Das norwegische Militär und die Außenpolitik wurden ebenfalls unter schwedische Kontrolle gestellt. Zudem war der schwedische König immer noch die zentrale Figur der Union und hatte das Recht, die norwegische Verfassung zu ändern oder die Regierung zu beeinflussen. Die Unzufriedenheit in Norwegen wuchs über die Jahre, vor allem weil Norwegen in vielen Bereichen wie Wirtschaft, Verwaltung und Bildung deutlich schlechter behandelt wurde als Schweden. Norwegen war in dieser Zeit hauptsächlich von der Landwirtschaft geprägt und wirtschaftlich weit weniger entwickelt als Schweden. Viele Norweger, insbesondere in den ländlichen Gebieten, fühlten sich von den schwedischen Zentralbehörden übergangen und befürchteten, ihre nationale Identität zu verlieren. Im 19. Jahrhundert wuchs in Norwegen der Wunsch nach größerer Unabhängigkeit und mehr politischer Autonomie. In den 1840er Jahren begannen verstärkt Debatten über die norwegische Unabhängigkeit und es bildete sich eine starke nationale Bewegung, die sich für mehr Rechte und Freiheiten für Norwegen einsetzte. Auch die zunehmende industrielle Entwicklung und das wachsende wirtschaftliche Selbstbewusstsein Norwegens trugen dazu bei, dass sich immer mehr Norweger von Schweden befreien wollten. Dies führte zu wiederholten politischen Konflikten, etwa in den 1850er Jahren, als Norwegen versuchte, eigene außenpolitische Beziehungen zu etablieren, was von Schweden strikt abgelehnt wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Union mit Schweden eine Zeit der politischen und kulturellen Spannung für Norwegen war. Trotz der Beibehaltung einer eigenen Verfassung und begrenzter Selbstständigkeit blieb Norwegen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in vielerlei Hinsicht von Schweden abhängig und unterlag der schwedischen Vorherrschaft. Erst im Jahr 1905 konnte Norwegen seine vollständige Unabhängigkeit erlangen und sich als souveräner Staat auf der internationalen Bühne etablieren. Unabhängigkeit von Schweden. Im Jahr 1905 erlebte Norwegen einen historischen Moment, als es seine Unabhängigkeit von Schweden erlangte und ein souveränes Königreich wurde. Die Auflösung der Union mit Schweden, die seit 1814 bestand, war das Ergebnis eines langen Prozesses, der durch wachsende Spannungen, politischen Druck und nationale Bewegungen auf beiden Seiten geprägt war. Dieser Schritt markierte einen Wendepunkt in der norwegischen Geschichte, in dem das Land seine vollständige Eigenständigkeit und Identität als Nation festigte. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wuchs in Norwegen der Wunsch nach größerer politischer Autonomie. Die norwegische Bevölkerung strebte zunehmend nach einem eigenständigen Staat und mehr Einfluss auf nationale Angelegenheiten. Der wirtschaftliche Erfolg des Landes und das zunehmende Selbstbewusstsein trugen ebenfalls dazu bei, dass die Unzufriedenheit mit der schwedischen Vorherrschaft immer größer wurde. Ein zentraler Auslöser für die Unabhängigkeitsbewegung war die Frage der Außenpolitik. Norwegen wollte eine eigenständige Außenpolitik betreiben und hatte bereits 1895 mit Schweden eine Differenz über die Außenvertretung im Ausland. Schweden hatte für Norwegen diplomatische Beziehungen übernommen. Doch Norwegen war zunehmend unzufrieden mit dieser Situation und forderte mehr Kontrolle über seine internationalen Angelegenheiten. Diese Auseinandersetzungen führten dazu, dass der Druck auf die schwedische Regierung wuchs, eine Lösung zu finden, die den wachsenden norwegischen Nationalismus und die Forderung nach Unabhängigkeit anerkannte. Der entscheidende Moment kam 1905, als die norwegische Regierung unter Ministerpräsident Christian Michelsen das Thema der Unabhängigkeit erneut aufgriff. Die Situation eskalierte, als der schwedische König Oskar II. Norwegens Wunsch nach einer eigenen Botschaft und einer eigenständigen Außenpolitik ablehnte. Das norwegische Parlament, das Storting, erklärte daraufhin am 7. Juni 1905 einseitig die Auflösung der Union mit Schweden. Dieser Schritt wurde von der norwegischen Bevölkerung mit großer Begeisterung aufgenommen, doch es war nicht klar, wie Schweden reagieren würde. Angesichts der weit verbreiteten Sympathien für den Frieden und der Verhandlungen zwischen beiden Ländern kam es nicht zu militärischen Auseinandersetzungen. Die schwedische Regierung, die einen Krieg vermeiden wollte, stimmte der friedlichen Auflösung der Union zu. Am 26. Oktober 1905 wurde schließlich ein Vertrag unterzeichnet, der Norwegen seine Unabhängigkeit zusprach. Im darauffolgenden Jahr wählte Norwegen einen neuen König, Hakon VII., ein dänischer Prinz, der als Symbol für das neue, unabhängige Norwegen galt. Die Wahl von Hakon war ein wichtiger Schritt, um das Land in die Moderne zu führen und von seinen historischen Bindungen an Dänemark und Schweden zu lösen. Die Unabhängigkeit von Schweden war ein entscheidender Moment in der Geschichte Norwegens, der das Land als souveränen Staat in der Weltgemeinschaft etablierte. Norwegen hatte nun die Freiheit, seine politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Angelegenheiten selbst zu gestalten, und der Weg zur vollständigen Nation wurde geebnet. Der friedliche Verlauf der Unabhängigkeit, ohne größere militärische Konflikte, zeigte das hohe Maß an Diplomatie und Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten. Dies war ein beeindruckendes Beispiel für den erfolgreichen Kampf um nationale Selbstbestimmung und eine neue Ära für Norwegen. Industrialisierung und Nationalstolz. Im frühen 20. Jahrhundert durchlief Norwegen eine tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation, die das Land zu einer modernen Industrienation machte. Die Industrialisierung, die in vielen europäischen Ländern bereits im 19. Jahrhundert begonnen hatte, erreichte auch Norwegen in dieser Zeit und brachte tiefgreifende Veränderungen mit sich. Diese wirtschaftliche Entwicklung ging Hand in Hand mit einem wachsenden Nationalstolz, der stark mit der frisch erlangten Unabhängigkeit verbunden war. Die Industrialisierung in Norwegen begann mit der Erschließung neuer Industriezweige, die auf den natürlichen Ressourcen des Landes basierten. Besonders die Wasserkräfte waren ein bedeutender Vorteil für Norwegen, da das Land über zahlreiche Flüsse und Gebirgstalflächen verfügte, die ideal für die Energieerzeugung durch Wasserkraft waren. Diese Energiequelle wurde im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert intensiv genutzt, was zur Entstehung von Wasserwerksgesellschaften und zur Entwicklung der Elektroindustrie führte. Wasserkraft wurde schnell zu einer der wichtigsten Ressourcen des Landes, die sowohl die industrielle Produktion als auch die städtische Entwicklung förderte. Zusätzlich zur Wasserkraft erlebte auch die Schiffsindustrie einen Aufschwung. Norwegen, traditionell eine maritime Nation, setzte seine langjährige Seefahrtsgeschichte fort und baute seine Handelsflotte sowie die Schiffsproduktion aus. Die wachsende Bedeutung des internationalen Handels, insbesondere durch die zunehmende Nutzung des Seewegs für Rohstoffe und Fertigprodukte, trug zur Stärkung der norwegischen Wirtschaft bei. Norwegische Schifffahrtsgesellschaften wurden weltweit bekannt und das Land etablierte sich als führende Nation in der Schifffahrt. Neben diesen Industriezweigen nahm die Urbanisierung zu. Der Ausbau von Fabriken, Eisenbahnen und Infrastruktur führte dazu, dass immer mehr Menschen vom Land in die Städte zogen, um in den wachsenden Industrien und Dienstleistungsbereichen Arbeit zu finden. Oslo, Bergen und Trondheim erlebten einen ständigen Bevölkerungswachstums- und Modernisierungsboom. Die Städte entwickelten sich zu Zentren der Industrie und des Handels. Und Norwegen begann, eine moderne städtische Gesellschaft zu formen. Mit der wirtschaftlichen Weiterentwicklung ging auch ein zunehmendes Gefühl der nationalen Identität und des Nationalstolzes einher. Der junge norwegische Staat suchte nun verstärkt nach einer kulturellen und politischen Konsolidierung. Dieser nationale Aufschwung fand Ausdruck in einer Vielzahl kultureller und politischer Bestrebungen. Es war eine Zeit, in der sich die norwegische Bevölkerung zunehmend von ihren historischen Verbindungen zu Schweden und Dänemark entfernte und versuchte, eine eigenständige nationale Identität zu entwickeln. Der Stolz auf die Unabhängigkeit und die kulturellen Erbe Norwegens war allgegenwärtig und spiegelte sich in der Förderung von Kunst, Literatur und Bildung wider. Der Nationalismus fand auch politischen Ausdruck, als die junge Demokratie Norwegens in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts weiter gestärkt wurde. Die Bevölkerung engagierte sich zunehmend in politischen Prozessen und die Arbeitsbewegung gewann an Bedeutung. Gewerkschaften, die sich für bessere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit einsetzten, wurden zu einem festen Bestandteil der politischen Landschaft. Der Fortschritt und die Demokratisierung Norwegens gingen Hand in Hand mit einem wachsenden Gefühl der nationalen Solidarität. Die Industrialisierung und der damit verbundene wirtschaftliche Aufschwung prägten Norwegen jedoch nicht nur materiell, sondern auch ideologisch. Das Land begann, sich als moderne, fortschrittliche Nation zu definieren, die in der Lage war, sich selbstständig und selbstbewusst auf der internationalen Bühne zu positionieren. Dieses neue nationale Selbstbewusstsein, das eng mit der Unabhängigkeit von Schweden verbunden war, sollte Norwegen auch während des 20. Jahrhunderts leiten, insbesondere in schwierigen Zeiten wie dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit. Erster Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 wütete, stellte viele Nationen vor enorme Herausforderungen, auch wenn Norwegen offiziell neutral blieb. Das Land versuchte, sich aus den verheerenden militärischen Auseinandersetzungen herauszuhalten, was jedoch nicht bedeutete, dass es unberührt blieb. Die Auswirkungen des Krieges auf Norwegen waren vor allem wirtschaftlicher Natur und hatten tiefgreifende Folgen für das Land, das in dieser Zeit stark von Handel und internationalen Verbindungen abhängig war. Norwegen hatte zu Beginn des Krieges das Ziel, seine Neutralität zu wahren, was auch international weitgehend anerkannt wurde. Als maritime Nation, deren Wirtschaft stark vom internationalen Handel abhängt, hatte Norwegen wenig Interesse daran, sich in den Konflikt einzumischen. Stattdessen setzte es auf eine Politik der Neutralität, die es dem Land ermöglichte, seine Handelsbeziehungen zu pflegen und die militärische Beteiligung an den Kämpfen zu vermeiden. Dennoch war die Neutralität Norwegens kein Schutz vor den negativen Auswirkungen des Krieges. Als ein Land, das stark auf den Export von Rohstoffen wie Fisch, Holz, Eisen und Kohle angewiesen war, litt Norwegen unter den Handelsbeschränkungen, die die Kriegsparteien verhängten. Die Kriegsmächte blockierten wichtige Handelsrouten und störten die Lieferketten, was zu einem Rückgang des internationalen Handels führte. Norwegen, das besonders auf den Export von Waren angewiesen war, um seine Wirtschaft zu stützen, erlebte einen starken wirtschaftlichen Druck. Ein weiteres Problem für Norwegen war die Tatsache, dass das Land als neutraler Staat Ziel von Blockaden und Beschlagnahmungen durch beide Seiten wurde. Das britische Empire, das die Kontrolle über die Seewege hatte, ging gegen neutrale Schiffe vor, die in verdächtige Kriegsgebiete fuhren oder verdächtige Waren transportierten. Dies führte dazu, dass norwegische Schiffe, die in internationalen Gewässern unterwegs waren, regelmäßig durchsucht und oft mit hohen Verlusten zurückkehrten. Die norwegische Schifffahrt, ein wichtiger Wirtschaftszweig des Landes, war stark betroffen und viele Schiffe wurden entweder beschlagnahmt oder versenkt. Trotz dieser wirtschaftlichen Schwierigkeiten versuchte Norwegen, sich als neutraler Handelspartner zu behaupten, indem es weiterhin Waren an Kriegsparteien lieferte, wenn auch unter schwierigen Umständen. Die norwegische Regierung setzte sich dafür ein, dass der Handel mit den Kriegsparteien, wenn möglich, fortgesetzt werden konnte, ohne die Neutralität des Landes zu gefährden. Norwegen profitierte insbesondere von der Nachfrage nach seinen natürlichen Ressourcen wie Fisch und Holz, doch die Gewinne aus dem Handel waren mit vielen Risiken verbunden. Darüber hinaus gab es auch innenpolitische Herausforderungen. Die wirtschaftliche Unsicherheit und die Handelsbeschränkungen führten zu Unruhen und einer Zunahme sozialer Spannungen. In Norwegen gab es während des Krieges eine wachsende Unzufriedenheit über die hohen Lebenshaltungskosten und die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. Die Arbeiterbewegung gewann an Bedeutung und Gewerkschaften setzten sich für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne ein. Die soziale und politische Landschaft Norwegens veränderte sich im Zuge der Kriegsjahre, da immer mehr Menschen auf die negativen Auswirkungen des Krieges reagierten und politisch aktiv wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Norwegen trotz seiner Neutralität im Ersten Weltkrieg erheblich unter den wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts litt. Die Handelsbeschränkungen, Blockaden und die Unsicherheit der internationalen Märkte führten zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die das Land stark belasteten. Dennoch gelang es Norwegen, sich als neutraler Staat zu behaupten und den Krieg ohne direkte militärische Beteiligung zu überstehen, was dem Land im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts half, sich als unabhängige Nation zu etablieren. Zweiter Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg brachte Norwegen 1940 in eine dramatische und tragische Situation, als das Land von deutschen Truppen besetzt wurde. Die Besetzung Norwegens war Teil der Strategie, Nordeuropa zu kontrollieren und den Zugang zum Atlantik zu sichern. Trotz seiner Neutralität versuchte Norwegen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Doch dies hinderte die deutschen Truppen nicht daran, das Land gewaltsam zu besetzen. Die Invasion begann am 9. April 1940 mit der Operation Weserübung. Deutschland wollte Norwegen kontrollieren, um strategische Häfen zu sichern und die Schifffahrtsrouten im Nordatlantik zu beherrschen. Diese Gebirgsländer waren auch für den Import von schwedischem Eisen und anderen wichtigen Ressourcen von entscheidender Bedeutung. Der Zugang zu den norwegischen Häfen war zudem von strategischer Wichtigkeit, um den Seeweg nach Großbritannien zu überwachen. Die Invasion erfolgte mit einer beispiellosen Geschwindigkeit und war von Anfang an von brutaler Gewalt geprägt. Die deutschen Streitkräfte landeten in mehreren Städten, darunter Oslo, Bergen, Trondheim und Narvik. Die norwegischen Verteidigungskräfte, die auf einen solchen Angriff nicht vorbereitet waren, konnten den Vormarsch nicht stoppen. Auch die britische Unterstützung, die versuchte, Norwegen zu verteidigen, war begrenzt und erfolglos. Als Reaktion auf den Angriff floh die norwegische Regierung, angeführt von König Hakon, ins Exil. König Hakon, der als Symbol der Unabhängigkeit Norwegens galt, lehnte es ab, sich den deutschen Forderungen zu beugen. Stattdessen zog er sich mit der norwegischen Regierung nach Großbritannien zurück, um eine Exilregierung zu bilden. Diese Entscheidung des Königs, sich nicht der Besatzungsmacht zu beugen, wurde von vielen Norwegern als mutiger Akt des Widerstands angesehen. Der König wurde fortan zu einem Symbol des nationalen Widerstandes. Diese Haltung trug dazu bei, die Moral der Bevölkerung zu stärken und den Widerstand gegen die Besatzung zu fördern. Der Widerstand gegen die Besatzung wuchs im Laufe des Krieges. Norwegische Gruppen organisierten Sabotageakte, unterbrachen Nachschubwege und zerstörten wichtige Infrastruktur. Obwohl die deutschen Truppen im Land brutal vorgingen, gab es immer mehr Norweger, die sich dem Widerstand anschlossen, sowohl im Land selbst als auch im Exil. Norwegen blieb unter der Besatzung bis zur Kapitulation der deutschen Truppen im Mai 1945. Während dieser Jahre regierten die Besatzungsmächte Norwegen mit harter Hand und setzten einen Kollaborateur, Vidkun Quisling, als Führer einer Marionettenregierung ein. Quisling kollaborierte eng mit den Besatzern und seine Regierung war von Repression und Verrat geprägt. Widerstandskämpfer, politische Gegner und Minderheiten wurden verfolgt, verhaftet und in viele Fälle deportiert. Die Befreiung Norwegens im Mai 1945 beendete die Besatzung und leitete den Wiederaufbau des Landes ein. König Hakon kehrte aus dem Exil zurück und wurde als nationaler Held empfangen. Der Krieg hatte tiefe Spuren hinterlassen, sowohl in Form von Zerstörungen als auch durch den Verlust von Leben. Doch Norwegen konnte, gestützt auf den Widerstand und die Rückkehr des Königs, in eine neue Ära der Selbstbestimmung und des Wiederaufbaus aufbrechen. Die Erfahrungen der Besatzung und des Widerstands haben die nationale Identität Norwegens gestärkt und prägen das Land bis heute. Befreiung und Wiederaufbau. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 wurde Norwegen von der deutschen Besatzung befreit, was das Land in eine Phase des Wiederaufbaus und der Heilung führte. Der Sieg der Alliierten und die Kapitulation der deutschen Truppen beendeten 5 lange Jahre der Besatzung, die sowohl das Land als auch seine Bevölkerung stark belastet hatten. Norwegen stand nun vor der schwierigen Aufgabe, die durch den Krieg verursachten Zerstörungen zu überwinden und das Land wieder aufzubauen, sowohl in wirtschaftlicher als auch in sozialer Hinsicht. Während der Besatzung waren viele Städte und Infrastrukturen zerstört worden. Besonders betroffen waren Städte wie Oslo, Bergen und Trondheim, die durch Bombenangriffe stark beschädigt wurden. Auch die Eisenbahnlinien, Brücken und viele industrielle Anlagen waren zerstört oder schwer beschädigt. Die Landbevölkerung hatte ebenfalls stark unter der Besatzung gelitten und viele Norweger, die als Widerstandskämpfer aktiv waren, mussten mit den Folgen von Repressionen und Verfolgung umgehen. Nach der Befreiung begann der Wiederaufbau Norwegens unter der Führung einer neuen Regierung. Die norwegische Regierung, die während des Krieges im Exil gearbeitet hatte, übernahm sofort die Verantwortung für die Verwaltung des Landes und für die Planung des Wiederaufbaus. Der Wiederaufbau war jedoch nicht nur eine Frage der physischen Infrastruktur, sondern auch der wirtschaftlichen und sozialen Stabilisierung des Landes. Ein wichtiger Schritt war die Wiederbelebung der norwegischen Wirtschaft. Während der Besatzung war Norwegen gezwungen, auf einem rationierten System zu arbeiten, und die Industrieproduktion war stark eingeschränkt worden. Viele Unternehmen, die während des Krieges zerstört worden waren, mussten schnell wieder aufgebaut werden. Die Regierung führte umfassende Wirtschaftsreformen durch, die darauf abzielten, das Land zu stabilisieren und das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherzustellen. Zu diesem Zeitpunkt war auch die norwegische Schifffahrt stark betroffen, da Norwegen traditionell als eine maritime Nation eine bedeutende Handelsflotte besaß. Ein weiteres großes Thema war die Sicherstellung von Sozialleistungen und der Wiederaufbau des Wohlfahrtsstaates. Norwegen hatte bereits vor dem Krieg eine gewisse Tradition des Sozialstaates, doch der Wiederaufbau führte zu einer weiteren Stärkung der Sozialversicherungsprogramme und des Gesundheitswesens. Die Arbeitslosigkeit war ein drängendes Problem und es wurden Initiativen gestartet, um den Arbeitsmarkt wieder anzukurbeln. Die Bildungssysteme wurden ausgebaut und verbessert und auch die Infrastruktur des Landes wurde mit dem Ziel modernisiert, langfristige wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Die norwegische Gesellschaft erlebte während des Wiederaufbaus eine Phase der politischen Konsolidierung. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen war stark und die Arbeiterbewegung spielte eine zentrale Rolle im politischen Leben. Die sozialen Reformen, die während und nach dem Krieg eingeführt wurden, halfen dabei, die Grundlage für die Entwicklung des modernen norwegischen Wohlfahrtsstaates zu legen. Insgesamt war der Wiederaufbau Norwegens nach dem Zweiten Weltkrieg eine bemerkenswerte Leistung, die von Entschlossenheit, Zusammenarbeit und einer klaren Vision für die Zukunft geprägt war. Norwegen konnte sich nicht nur wirtschaftlich erholen, sondern schuf auch die Grundlagen für eine stabile, wohlhabende und sozial gerechte Gesellschaft, die in den kommenden Jahrzehnten weiter wachsen würde. Beitritt zur NATO. Im Jahr 1949 trat Norwegen der Nordatlantikpakt-Organisation NATO bei, einem militärischen Bündnis, das während des Kalten Krieges gegründet wurde, um die westlichen Länder gegen die wachsende Bedrohung durch die Sowjetunion zu vereinen. Der Beitritt Norwegens zur NATO war ein strategischer Schritt, der nicht nur die Sicherheitslage des Landes stabilisieren sollte, sondern auch eine klare geopolitische Position im internationalen Kontext einnahm. Norwegen, das an der Grenze zum sowjetischen Machtbereich lag und eine lange Küstenlinie hatte, erkannte, dass es seine Verteidigung stärken musste, um sich vor möglichen Aggressionen zu schützen. Der Zweite Weltkrieg hatte in Norwegen tiefe Spuren hinterlassen, und die Erfahrung der deutschen Besatzung hatte das Land in seiner Wahrnehmung der Notwendigkeit, sich zu verteidigen, stark geprägt. Während des Krieges hatte Norwegen erkannt, wie verwundbar es war, und so wuchs der Wunsch, sich einem westlichen Sicherheitsbündnis anzuschließen, das einen kollektiven Verteidigungsmechanismus garantierte. Der Beitritt zur NATO gab Norwegen die Möglichkeit, auf die militärische Unterstützung seiner westlichen Partner zu zählen und sich auf eine sichere Grundlage für seine Verteidigung zu stellen. Trotz des NATO-Beitritts blieb Norwegen jedoch außerhalb der Europäischen Union. Diese Entscheidung basierte auf einer Reihe von Überlegungen, die sowohl politische als auch wirtschaftliche Aspekte betrafen. Norwegen hatte immer eine starke Tradition der nationalen Unabhängigkeit und wollte seine souveräne Entscheidungsfreiheit in Fragen der Innen- und Außenpolitik bewahren. In den 1960er Jahren gab es zwei Volksabstimmungen, bei denen sich die norwegische Bevölkerung gegen den Beitritt zur EU aussprach, was ein klares Zeichen für den Widerstand gegenüber einer umfassenden politischen und wirtschaftlichen Integration mit Europa war. Der Grund für die Ablehnung lag vor allem in der Befürchtung, dass Norwegen seine Unabhängigkeit und Kontrolle über wichtige nationale Ressourcen verlieren könnte, insbesondere in Bezug auf die Fischereiindustrie und die Nutzung der natürlichen Ressourcen wie Öl und Gas. Norwegen hatte einen großen Wohlstand durch den Zugang zu diesen Ressourcen gewonnen, und viele Norweger befürchteten, dass ein EU-Beitritt negative Auswirkungen auf die nationale Kontrolle über diese Schlüsselindustrien haben könnte. Stattdessen entschied sich Norwegen, eng mit der EU zusammenzuarbeiten, ohne formell Mitglied zu werden. Es trat dem Europäischen Wirtschaftsraum EWR bei, was dem Land den Zugang zum Binnenmarkt der EU ermöglichte, jedoch ohne die politische Integration, die mit einer EU-Mitgliedschaft verbunden gewesen wäre. Diese Entscheidung ermöglichte es Norwegen, wirtschaftliche Vorteile aus der Zusammenarbeit mit der EU zu ziehen, während es seine politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit bewahrte. Norwegen blieb also Teil des westlichen Sicherheitsbündnisses der NATO, während es sich außerhalb der EU positionierte, eine Haltung, die auch heute noch Bestand hat. Der Beitritt zur NATO und das gleichzeitig bewahrte Außenhalten von der EU waren Ausdruck der norwegischen politischen Philosophie, die sowohl internationale Zusammenarbeit als auch nationale Souveränität schätzt. Diese Entscheidungen prägten die norwegische Außenpolitik für die kommenden Jahrzehnte und stärken weiterhin das Gleichgewicht zwischen Norwegens aktiver Rolle in der internationalen Sicherheit und seiner Unabhängigkeit in der europäischen Wirtschaftspolitik. Ölfunde und Wohlstand. In den 1960er Jahren machte Norwegen eine Entdeckung, die das Land für immer verändern sollte: Öl. Die ersten bedeutenden Ölfunde in der Nordsee veränderten die norwegische Wirtschaft und das soziale Gefüge auf dramatische Weise und katapultierten das Land zu einer der wohlhabendsten Nationen der Welt. Diese Entdeckung legte den Grundstein für Norwegens wirtschaftlichen Aufstieg und trug dazu bei, den Lebensstandard der Bevölkerung erheblich zu steigern. Die ersten Ölfelder wurden 1969 im Ekofiskfeld entdeckt, das sich etwa 300 Kilometer vor der Südküste Norwegens befindet. Dieser Fund war der Anfang einer Reihe von Entdeckungen, die Norwegen zu einem führenden Ölproduzenten machten. Die Nordsee, zwischen Norwegen und Großbritannien gelegen, sollte sich als besonders ergiebig herausstellen, mit zahlreichen weiteren Feldern, die im Laufe der Jahre erschlossen wurden, darunter der große Gullfaks-Komplex und das Statfjordfeld. Norwegen profitierte von seiner geografischen Lage und seiner politischen Stabilität, die es ihm ermöglichten, die Kontrolle über seine Ressourcen zu behalten. Im Gegensatz zu anderen ölproduzierenden Ländern, die von ausländischen Unternehmen dominiert wurden, entschied sich Norwegen, die Kontrolle über die Ölproduktion weitgehend in staatliche Hände zu legen. Das 1972 gegründete Unternehmen Statoil, heute Equinor, spielte eine zentrale Rolle in dieser Strategie und half Norwegen, die Gewinne aus dem Ölgeschäft für das Gemeinwohl zu sichern. Der Ölboom hatte weitreichende Auswirkungen auf die norwegische Wirtschaft. Durch die hohen Öleinnahmen konnte Norwegen in Infrastruktur, Bildung, Gesundheitswesen und soziale Wohlfahrt investieren. Ein wichtiger Schritt in der wirtschaftlichen Entwicklung war die Einrichtung des norwegischen Staatsfonds im Jahr 1990, der als eines der größten und erfolgreichsten Sovereign Wealth Funds der Welt gilt. Der Fonds wurde mit den Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung gespeist und sollte sicherstellen, dass die zukünftigen Generationen von Norwegern ebenfalls von den Ressourcen des Landes profitieren würden, auch wenn die Ölreserven irgendwann erschöpft sein sollten. Dank dieses klugen Managements konnte Norwegen eine außergewöhnliche wirtschaftliche Stabilität erreichen. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die ihre Ölvorkommen ausgebeutet haben, ohne nachhaltige Strategien zu verfolgen, hat Norwegen einen Weg gefunden, den Wohlstand zu bewahren und gleichzeitig in Bildung, Forschung und Infrastruktur zu investieren. Der Staatsfonds ermöglicht es dem Land, in einer Vielzahl von internationalen Vermögenswerten zu investieren, wodurch es von den Erträgen des Fonds profitiert, selbst wenn die Ölpreise schwanken. Der Ölreichtum hat Norwegen auch zu einem der höchsten Lebensstandards weltweit geführt. Das Land hat nicht nur von den ökonomischen Gewinnen profitiert, sondern auch soziale Gleichheit gefördert und eine der fortschrittlichsten Wohlfahrtsstaaten der Welt aufgebaut. Norwegen gehört regelmäßig zu den Ländern mit den höchsten Human Development Indices, HDI, was sich in einer breiten sozialen Absicherung, ausgezeichnetem Gesundheitswesen und einem Bildungssystem widerspiegelt, das für seine Qualität und Zugänglichkeit bekannt ist. Trotz des enormen Wohlstands hat Norwegen jedoch auch eine vorsichtige Haltung gegenüber den Herausforderungen der Ölindustrie eingenommen, insbesondere im Hinblick auf die Umwelt. Das Land hat frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der Öl- und Gasförderung zu minimieren, und Norwegen ist weltweit führend in der Entwicklung von Technologien für erneuerbare Energien, insbesondere im Bereich der Wasser- und Windkraft. Auch die Diskussion über die langfristige Nachhaltigkeit der fossilen Brennstoffe bleibt ein zentrales Thema in der norwegischen Politik. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung von Öl in der Nordsee in den 1960er Jahren Norwegen nicht nur zu einem wirtschaftlichen Boom verhalf, sondern auch die Grundlage für eine der stabilsten und wohlhabendsten Gesellschaften der Welt bildete. Der kluge Umgang mit den Öleinnahmen und die Einrichtung eines nachhaltigen Staatsfonds sichern dem Land eine prosperierende Zukunft und gewährleisten, dass der Wohlstand über Generationen hinweg erhalten bleibt. Norwegen steht heute als Beispiel dafür, wie natürliche Ressourcen verantwortungsbewusst genutzt werden können, um nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu fördern. Moderne Monarchie. Norwegen ist heute eine konstitutionelle Monarchie, in der die politische Macht weitgehend vom Volk und seinen gewählten Vertretern ausgeübt wird, während die Monarchie eine symbolische und repräsentative Rolle spielt. Diese Form der Regierung wurde nach der Auflösung der Union mit Schweden im Jahr 1905 festgelegt, als Norwegen seine vollständige Unabhängigkeit erlangte. Seitdem hat die norwegische Monarchie eine zentrale Stellung im öffentlichen Leben des Landes, wobei die Monarchen als verbindendes Symbol der nationalen Identität und Einheit fungieren. Die aktuelle Monarchie in Norwegen ist von einem stabilen politischen System geprägt, das auf demokratischen Prinzipien und einer starken Verfassung basiert. Das Land hat eine parlamentarische Demokratie, in der das Parlament, Storting, eine bedeutende Rolle in der Gesetzgebung und der Kontrolle der Regierung spielt. Der Monarch, derzeit König Harald V., hat vor allem repräsentative Aufgaben. Er nimmt an Staatsakten teil, empfängt ausländische Staatsoberhäupter, hält feierliche Reden und nimmt an kulturellen und sportlichen Ereignissen teil. Der König hat jedoch keine exekutive Macht. Diese liegt in den Händen der Regierung und des Parlaments. Norwegen ist ein wohlhabender Wohlfahrtsstaat, dessen hohe Lebensqualität und soziale Sicherheit zu den besten der Welt gehören. Das norwegische Sozialmodell basiert auf dem Prinzip der Solidarität, das sich in einem umfassenden System öffentlicher Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung und Bildung widerspiegelt. Das Land investiert erheblich in die soziale Sicherheit seiner Bürger, was zu einer bemerkenswert niedrigen Armutsrate, einer hohen Lebenserwartung und einem hohen Maß an sozialer Mobilität führt. Die Gesundheitsversorgung ist für alle Bürger kostenlos oder stark subventioniert und das Bildungssystem ist eines der besten weltweit, mit einem hohen Anteil an Hochschulabsolventen. Das Wohlfahrtsmodell Norwegens wird zum Teil durch die Einnahmen aus den Ölvorkommen finanziert, die in den nationalen Staatsfonds fließen. Diese Einnahmen ermöglichen es dem Land, eine starke finanzielle Basis zu bewahren, um die sozialen Dienstleistungen auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit aufrechtzuerhalten. Norwegen verfolgt einen pragmatischen Ansatz in der Wirtschaftspolitik, bei dem Nachhaltigkeit und ein verantwortungsbewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen im Vordergrund stehen. Dies ermöglicht nicht nur den Wohlstand des Landes, sondern auch eine hohe Lebensqualität für die Bevölkerung. Auf internationaler Ebene engagiert sich Norwegen aktiv in verschiedenen globalen und regionalen Angelegenheiten. Das Land ist bekannt für sein Engagement in den Bereichen Diplomatie, Friedenssicherung und Entwicklungshilfe. Norwegen hat als Friedensvermittler in verschiedenen Konflikten eine wichtige Rolle gespielt und ist ein aktiver Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen sowie anderer internationaler Organisationen wie der NATO. Trotz seiner neutralen Haltung in militärischen Konflikten bleibt Norwegen eine starke Stimme in Fragen der Menschenrechte, des Umweltschutzes und der globalen Entwicklung. Norwegen hat sich auch in der internationalen Klimapolitik als Vorreiter positioniert. Das Land verfolgt ehrgeizige Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und setzt auf erneuerbare Energien wie Wind- und Wasserkraft. Es investiert in die Entwicklung grüner Technologien und fördert den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Insgesamt ist Norwegen heute ein Land, das sowohl für seine politische Stabilität als auch für seine hohe Lebensqualität bekannt ist. Es lebt seine demokratischen Werte und seinen Anspruch auf Wohlstand und soziale Gerechtigkeit. Das Land hat eine moderne, gut funktionierende Monarchie, die im Einklang mit der demokratischen Verfassung arbeitet und eine Brücke zwischen der Geschichte und der Gegenwart schlägt. Norwegen ist ein Beispiel für ein Land, das Tradition und Innovation miteinander verbindet, eine starke soziale Sicherheit bietet und gleichzeitig eine aktive Rolle auf der internationalen Bühne spielt.